Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Mein heutiger Gesprächspartner kam als Kind einer Gastarbeiterfamilie nach Deutschland. Er hat vieles gemacht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ambitionierten Sport, Türsteher, sogar Bodyguard. Und dann traf er eine Entscheidung, von der ihm fast alle Experten abgeraten haben. Er übernahm ein Unternehmen und wurde Inhaber eines international erfolgreichen Herstellers von Kraftgeräten. Seine Geschichte ist beeindruckend, weil er klar Haltung zeigt. Er lehnt Bequemlichkeit, Homeoffice-Romantik und Mittelmaß ab. Seit 1980 produziert das Traditionsunternehmen aus dem Ruhrpott Made in Germany, auch wenn das teuer und anstrengend ist. Er hat den Anspruch, Produkte zu bauen, die eine Seele haben. Sein Name ist Şimal Yılmaz, Inhaber von Gym 80, genannt Shimmy. Seine Firma hat sich selbstbewusst zum King of Machines gekrönt. 260 Mitarbeiter, Kunden in über 70 Ländern. Wenn man Shimmy kennenlernt, merkt man schnell, dahinter steckt Substanz und er trägt das Herz am rechten Fleck. Mein Name ist Peter Holzer. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dieser Episode von Mutmenschen. Und im Übrigen, das Stärkste, was Sie tun können, ist Gegenwart machen. Heute bin ich zu Gast bei einer Firma, die Welt fitter und stärker macht. Şimmy, schön, dass ich heute hier bei euch sein kann.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du gekommen bist und dass du uns auch angefragt hast.
Wenn du so auf deinen bisherigen Lebensweg schaust, der Podcast heißt ja Mutmenschen, würdest du denn sagen, dass Mut ein Wegbegleiter war in deinem Leben soweit?
Ja, war und ist mein Wegbegleiter. Jetzt willst du wissen, was ich unter Mut verstehe wahrscheinlich.
Das ist eine gute Frage, ja.
Mut bedeutet für mich, für etwas zu tun, auch in schwierigen Zeiten, einen Schritt weiter zu gehen und mutig, ich meine, man ist ja schon mutig, wenn man das Elternhaus verlässt. Ne? Da hat man ja schon die erste Phase des Mutes und wenn man dann anfängt, halt sein Leben zu hinterfragen oder auch zu fragen, wie geht mein Leben weiter und dann eine Richtung einzuschlagen, gehört auch eine Menge Mut zu. Und bei mir war das so, dass ich gewisse Entscheidungen halt, die kamen so und ich musste tatsächlich dann die Entscheidung treffen, in schwierigen Zeiten, also eine Entscheidung treffen, auf jeden Fall eine Entscheidung treffen. Und die war, ich wusste nicht, ob es richtig war oder falsch, aber mein Mut, also ich habe mich nicht versteckt, ich habe Mut bewiesen und habe dann Entscheidungen getroffen. Und mutig heißt auch, mal Nein zu sagen, auch das ist Mut. Und man kann ja auch mal Nein sagen und muss nicht jedem hinterherlaufen und zu allem Ja und Amen sagen. Und das bedeutet für mich Mut.
An welche Situation denkst du denn in deinem Leben, wo dir so bewusst geworden ist, jetzt muss ich wirklich mutiger sein, als ich es mir vielleicht auch selber in dem Moment zutraue?
Du, das gab schon einige Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, jetzt musst du mutiger sein, als du eigentlich wirklich bist. Aber es war natürlich die Übernahme der Firma Gym 80. Da musste ich mutig sein, obwohl viele, viele namhafte Leute mir das zugetraut haben, ja, aber mir davon abgeraten haben. Und ich habe nicht auf den Rat gehört und habe es trotzdem gemacht.
Warum haben die abgeraten?
Naja, wir hatten natürlich auch schwierige Zeiten und wir hatten nie ein Umsatzproblem, wir hatten aber wie oft ein Kostenproblem. Und das dann so in meiner Welt dann so zu realisieren, wie es kommen könnte. Das war ja meine Welt. Und das habe ich dann mit den Leuten besprochen, haben gesagt, okay, so kann es kommen, aber muss nicht. Und dann kam natürlich dann das Zweite war, ich rate dir davon ab. Und da habe ich Mut bewiesen, es den Rat nicht anzunehmen.
Ja, du bist ja jetzt Inhaber, Geschäftsführer von Gym 80. Aber du hast ja mal völlig anders angefangen und wir leben ja auch im Moment in einer Zeit, wo es gab mal ein englischsprachiges Buch, Clash of Cultures, wo also auch in Deutschland ja viele verschiedene Kulturen aufeinander prasseln und gleichzeitig die Wirtschaft abkühlt und wieder die extremen Ränder, sage ich mal, zunehmen und das Thema Ausländer versus Nicht-Ausländer ja schon dünnes Eis ist und auch viel Pulverfass. Und wenn du an deine Geschichte denkst, dann hattet ihr auch einen sehr anspruchsvollen Start. Wie bist du denn überhaupt hier nach Deutschland gekommen?
Also das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich war da noch ein Baby. Also ich war 2 Jahre alt, als wir nach Deutschland eingereist waren. Mein Vater hat schon ein paar Jahre vorher hier als Gastarbeiter natürlich seinen Job angetreten und hat da so peu à peu seine Familie zu sich geholt. Erst meine Mutter mit meinem ältesten Bruder und mich. Ich bin der Jüngste in der Familie. Und dann habe ich noch eine Schwester und noch einen Bruder. Das sind Zwillinge, die sind dann 3 Jahre noch in der Türkei geblieben. Wir sind aus der Türkei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann jetzt nicht Schlechtes darüber sagen, dass wir einen schwierigen Start hatten, in Deutschland anzukommen. Also wir sind wirklich auch damals, das war 72, 73, da warst du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt, oder?
Nee, da überlegte ich noch, wo ich hingehöre, ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe und liebe das Land und lebe in diesem Land. Ich habe eine deutsche Frau, ich habe alles, was ich erreicht habe, habe ich in Deutschland erreicht. Ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie negativ über Deutschland irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht hätte. Auch meine Familie, also ich kann jetzt eigentlich nur für mich sprechen, aber leider ist meine Mutter verstorben, die hat auch sehr gerne in Deutschland gelebt und der Rest der Familie, glaube ich, auch mein Bruder, der arbeitet auch hier bei uns in der Firma. Und ich glaube, der lebt auch noch in Deutschland und ich glaube, der lebt auch sehr, sehr glücklich hier. Sein Kind ist auch hier geboren. Also wir können da jetzt nicht zurückgreifend sagen, das war alles so schwierig. Ganz im Gegenteil sogar.
Mhm. Wie ist das denn dann losgegangen? Du hast ja, Sport war ja schon immer was Wichtiges in deinem Leben. Ne? Du
schon
hast
immer,
auch Football gespielt und aus der Kraft dann eine Tugend gemacht. Du hast dann ja auch als Türsteher gearbeitet. Und wenn du an diese Zeit denkst, gerade als Türsteher, gibt es denn etwas, was dich aus dieser Zeit geprägt hat? Weil ansonsten, wenn ich an meine Jugend denke, Türsteher, dann waren das immer so die möchte gern Könige, ne, wo man dann in der Schlange steht und hofft, dass die einen guten Tag haben, dass man reinkommt oder nicht reinkommt. Aber viele waren auch einfach Flummis und lungerten da rum und man dachte sich, naja, du Pflaume, warum lässt du mich jetzt hier nicht rein oder so? Also ich sag mal, das Bild des Türstehers ist ja sicherlich sehr vielfältig, sage ich mal, in der Wahrnehmung. Was hast du für dich Positives mitgenommen aus dieser Zeit, was dich heute noch prägt?
Also in erster Linie gebe ich dir vollkommen recht. Genauso war es auch. Genauso war es auch. Also als Türsteher warst du am Wochenende immer der König an der Tür. Und ich war natürlich sehr jung, aber mich hat tatsächlich sehr viel, die Zeit hat mich sehr geprägt. Mein Durchsetzungsvermögen hat mich da auch an der Tür geprägt. Es war nicht immer rosig, es war auch nicht immer so rosig und nicht immer witzig und nicht jedes Mal konnten wir den Mädchen, die dann reinkamen, mal auf den Hintern gucken, sondern kamen auch mal ein paar böse Jungs rein, die wir auch abweisen mussten. Und da musste man sich auch schon durchsetzen, also da musste man schon lernen, sich durchzusetzen. Du hast dich gut informiert, ich habe auch American Football gespielt, ich war viele, viele Jahre, ich glaube genau 14, war ich tatsächlich, habe Mannschaftssport auch gemacht, also Football ist Mannschaftssport, Team, ganz groß, also Teamsport, alleine im Football bist du zwar vielleicht gut, aber nicht so gut, dass du alleine gewinnen kannst, das Spiel, sondern musst du auch ein gutes Team haben und das hat mich auch sehr geprägt, mein Teamgeist ist da, ich habe tatsächlich richtig gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der nur im Team auch sein kann und auch arbeiten kann. Also das waren zwei sehr prägende Zeiten. Die waren zwar auch teilweise parallel. Ich habe Football gespielt und habe auch an der Tür gearbeitet. Und die Zeiten haben mich mein Leben geprägt tatsächlich. Also ich schäme mich nicht dafür, dass ich mal an der Tür gearbeitet habe und als Türsteher quasi meine Karriere bei Gym 80 angefangen hat. Tatsächlich hat auch diese Zeit an der Tür was damit zu tun, dass ich zu Gym 80 gekommen bin. Ich habe tatsächlich auch letzte Woche mitbekommen, dass dieser Mensch, der mich zu Gym 80 gebracht hat, leider verstorben ist. Das war nämlich ein Personenschützer aus Dortmund, der eine Detektei hatte und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Ich habe den auch an der Tür kennengelernt, als ich mal gearbeitet habe. Und wir haben uns gut verstanden und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust hätte, Personenschutz für einen reichen Mann, einen arroganten reichen Mann, so hat er es gesagt. Und das war mein damaliger Chef dann auch. Ich sage, ja gut, ich habe Zeit. Ich war verletzt vom Football. Spiel.
Das heißt, du bist Bodyguard geworden?
Ich war tatsächlich, ja, wenn es so aussieht, hört sich besser an, ne? ich bin Bodyguard geworden, ja, und hab dann auf meinen damaligen Chef dann tatsächlich als Bodyguard auch aufgepasst. Ich war verletzt vom Footballspiel, ich hatte einen Daumen gebrochen. Ich hatte ja auch einen guten Job. Also ich war ja auch noch woanders am Arbeiten. Ich hatte ja bei der Ruhrkohle gelernt und hatte ja auch ein bisschen Geld noch bei der Ruhrkohle verdient. Und es war aber nicht cool genug. Und oder für mich zu langweilig, sagen wir mal so. Hab dann lange einen Krankenschein gehabt und ich sollte das 4 Wochen machen. Danach, es ging aber 1,5 Jahre. Also dann habe ich mir auch wirklich so circa ein Jahr lang bin ich hinter meinem damaligen Chef dann, auf den habe ich auch aufgepasst und habe dann als Bodyguard gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, du, mich interessierte das, also Gerätebau, ich kannte Gym 80 tatsächlich auch schon so, weil ich vom Football und Krafttraining und sowieso in den Studios damals
schon geschwitzt unter den Maschinen.
Damals gab es aber auch, das war ja Anfang der 90er, auch relativ wenig Studios in Dortmund oder Umgebung, aber ich kannte Gym 80 und dass das dann auch der Inhaber von Gym 80 war, Tillmann, und dann hat mir das dann natürlich auch so gemacht. Ich kannte dich, ja, habe ich gedacht, ja, klar, mache ich gerne und habe das dann tatsächlich die ganzen 8 Monate plus 4 noch hinten dran gehangen, habe dann bei der Ruhrkohle gekündigt und habe dann bei Gym 80 angefangen im Service.
Noch einmal zu dem Türsteher. Dasein, da hattest du ja auch einen Chef und der hatte ja auch eine Meinung dazu, wie ein Türsteher sich zu verhalten hat. Kannst du noch mal sagen, wie ihr euch da so verhalten habt und was der
hast,
euch...
Hast du dich irgendwo informiert? Das war immer Thema. Wir haben zwar wirklich rumgelungert, oft oben am Hocker und er hatte uns dann tatsächlich auch immer wieder, kam er hoch oder hat auch angerufen, hat über ein paar Kameras hat er uns immer gesehen, wie wir da rumgelungert haben. Und hat sich immer tierisch drüber aufgeregt und hat gesagt, wir sollten Haltung annehmen und sollten die Gäste ordentlich begrüßen. Das wären ja die Gäste, die uns ja quasi bezahlen, die sollen sich auch wohlfühlen, wenn die reinkommen. Und der hat tatsächlich mich mitgeprägt. Also die Zeit meine ich auch der Chef von der Diskothek damals, der hat mich tatsächlich auch mit seinen Sprüchen, er hat immer recht gehabt. Zu der Zeit habe ich immer gedacht, was will der alte Sack überhaupt? der nervt jetzt die ganze Zeit schon und der nervt den ganzen Abend und die ganze Nacht. Aber der hat im Nachhinein, sind das jetzt teilweise Sprüche tatsächlich, die ich selbst benutze.
Aha.
Und da ging es um wirklich auch, ja, wie man Menschen begrüßt, wie man Menschen entgegentritt und wie man, dass man auch Höflichkeit und also das hat er uns schon tatsächlich auch beigebracht. Einfach nicht in der Ecke rumgammeln und rumstehen, sondern Präsenz haben, Präsenz zeigen. Und das versuche ich natürlich auch so wirklich auch in meinem Unternehmen. Ich meine, ich sage meinen Leuten schon, wenn Gäste hier reinkommen, die müssen auch ordentlich begrüßt werden und auch ordentlich verabschiedet werden.
Ja, also ich glaube, versuchen kannst du streichen. Ich erlebe das ja jetzt, bin jetzt hier bei euch vor Ort. Ich kam hier in euren Showroom, da ist ein Riesenscreen. Da steht erstmal fett mein Name drauf und herzlich willkommen. Und alles, was du mir so erzählt hast, und wir sind ja auch durch die Hallen gegangen, deswegen habe ich nachgefragt wegen diesem Türsteher, weil das sind ja alles auch Tugenden, die du damals selber erlebt hast.
Ja.
Und deine Mutter spielt ja auch eine wichtige Rolle für dich, weil sie war ja auch ein völliger Kontrast zu der Art und Weise, wie, sag ich mal, dein Vater Zuneigung ausgedrückt hast. Kannst du das nochmal darstellen, wie du deine Eltern wahrgenommen hast als Kind, als Jugendlicher?
Ja, da werde ich oft auch emotional, wenn ich darüber rede tatsächlich. Und meine Mutter, die hat, also mehr Liebe hätte man den Kindern gar nicht geben können. Und die hat auch alle Kinder immer gleich geliebt und das tut sie mit Sicherheit auch immer noch vom Himmel. Und wir haben unsere Mutter auch alle sehr, sehr geliebt. Die ist leider sehr früh verstorben, die ist mit 60 verstorben und wir hatten, muss man auch sagen, wir hatten kein gutes Elternhaus, also ich zumindest nicht. Und ich bin der Jüngste der Familie gewesen. Und mein Vater war zwar auch, als Vater vielleicht jetzt nicht der allerbeste Vater, leider auch dieses Jahr verstorben. Ich hatte es dann auch mitbekommen, als ich selber im Ausland war, dass mein Vater verstorben war. Und Zuneigung meiner Mutter, die war sehr ausgeprägt, weil die hat auch sehr viel Liebe zurückgegeben. Der Vater leider nicht ganz so, wie wir oder ich jetzt kann nur für mich dann auch sprechen, hatte natürlich nicht diese Zuneigung zu meinem Vater, die Liebe zu meinem Vater. Ich war abgesehen davon, dass ich Football gespielt habe, habe ich auch viele Jahre vor meiner Football-Karriere, habe ich auch gerungen. Mein Vater war nicht einmal da zum Gucken, auch beim Football nicht einmal da zum Gucken. Also ich kenne das nicht, dass tatsächlich der Vater stolz auf seine Kinder ist. Dieses Gefühl kenne ich nicht. Umso ausgeprägter ist es bei mir. Ich zeige, dass ich stolz auf meinen Sohn bin, auf meine Familie bin, auf das, was wir haben, was wir machen. Ich zeige auch, dass ich stolz auf meine Mitarbeiter bin. Auch das kann ich den Leuten zeigen. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen, bei mir ist das ausgeprägter. Und das ist, finde ich auch von mir selbst tatsächlich, wenn ich jetzt sage, bemerkenswert, dass das bei mir so ausgeprägt ist, soll sich das jetzt nicht doof anhören. Ich habe das Gott sei Dank nicht, dass man sagt, ey, der ist ja wie sein Vater, also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist bei mir gar nicht. Also
genau andersrum.
Gott sei Dank.
Ja, also wir sprechen ja nachher auch noch über Unternehmen, Familie. Ja. Da werden wir uns ja wahrscheinlich ein bisschen käbbeln, wobei ich jetzt, nachdem du mich durch die Hallen geführt hast, glaube ich, werden wir uns gar nicht so sehr käbbeln, weil das, was ich hier erlebe, ist, dass du einen hohen Anspruch hast. Und wenn der erfüllt wird, dann gibt's auch, ich nenne das jetzt mal Liebe in Anführungszeichen. Also du bist hart und herzlich zugleich. Und ich finde, das erlebt man an ganz vielen Stellen hier, dieses Echte. Ich meine, wir sind auch im Pott, ne? Hier gibt's kein Shishi, sondern so unmittelbar, wahrhaftig und echt. Und ich finde, das wird auch deutlich, wenn man hier bei euch in den Showroom unten kommt. Da ist ein Sofa, da sind zwei fette goldene Hanteln. Steht auch dran, die schwerste Hantel der Welt. Ist auch direkt Gold. Und dahinter ist eine Wand, wo Namen eingelasert sind. Mhm. Und das sind die Mitarbeiter, aber da kommt auch nicht jeder drauf. Kannst du dazu mal was sagen, was das mit diesen Namen da auf sich hat und wo du auch eine Grenze ziehst, wer da nicht drauf gehört?
Naja, jeder ist auch nicht in der Hall of Fame, ne? Da kommen nur die Besten drauf. Und das ist die Hall of Wall bei uns. Und da kommen natürlich, da sind jetzt Leute drauf, die das Unternehmen mitgeprägt haben, wirklich Wegbegleiter, die schon teilweise länger hier sind, als ich selbst hier im Unternehmen bin. Und da sind Leute drauf, die leider auch schon verstorben sind. Auch das haben wir. Es sind einige Leute auch drauf, die schon in Rente sind. Und warum da nicht jeder drauf kommt, also jeder, der kann da drauf, der muss sich auch ein bisschen beweisen, dass er auch wirklich die Gym 80 DNA auch dann bekommt und auch mitträgt. Und der muss sich das natürlich verdienen. Also einer, der sich gerade jetzt hier im Unternehmen angekommen ist, seine Probezeit beendet hat oder sein Jahresvertrag abgelaufen ist, der kommt da natürlich nicht drauf. Der muss schon ein paar Jahre im Unternehmen sein, dass er dann auch, also wir machen da jetzt keinen Unterschied, wenn einer 5 Jahre hier ist und wir machen die Schilder neu, dann kommt der natürlich mit drauf. Ne? Das ist jetzt, also da würden wir jetzt nicht eine Trennung machen, die hat schon 3, 4, 5, 8, 10 Krankenscheine. Also das machen wir natürlich nicht. Aber Leute, die wirklich sich wohlfühlen im Unternehmen, die angekommen sind, die das Unternehmen oder unsere DNA auch mittragen, die haben natürlich auch das Privileg, da drauf zu kommen.
Es gibt ja draußen so den Zeitgeist, sicherlich nicht überall in Deutschland, aber an vielen Stellen, so Stichwort von zu Hause arbeiten, Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche und sowas. Wie stehst du denn zu diesem Zeitgeist? Ich nenne ihn mal bewusst auch ein bisschen scharfzüngig, den Zeitgeist der Bequemlichkeit.
Das ist ein gutes Wort. Also ich bin da gar kein Freund von.
Warum nicht?
Ja, also erstmal kann ich die Leute tatsächlich in der Produktion nicht im Homeoffice arbeiten lassen. Da ist schon mal dann die Grenze. Und für mich sind alle unsere man sagt ja jetzt Mitarbeitenden, ne? Also unser
Team. Mitarbeiter, ja.
Ja, ich sage das auch tatsächlich, weil damit fangen wir auch jetzt
erst. Ich meine damit alle, genau.
Genau, ich meine damit auch alle. Und da fangen wir ja schon an, eine Grenze zu ziehen. Wir machen es tatsächlich hier in der Verwaltung, wird's gemacht. Da musste ich mich auch beugen. Und anscheinend ist es jetzt auch so, dass in den Verwaltungen das immer so gemacht wird. Und wenn du genau hinguckst, werden die meisten, die dann freitags oder montags dann ihr Homeoffice-Tage einreichen. Also das ist schon so ein bisschen ein Stück weit Bequemlichkeit. Und ich finde, dadurch, dass wir auch von wir hier das zusammen auch leben, ne, diese Zusammengehörigkeit, dass wir leben das ja auch hier. Wir brauchen die Leute um uns herum, die Menschen um uns herum, mit den Menschen sich auch zu verabreden. Deswegen haben wir auch nicht nur eine Couch, sondern mehrere Couchen, dass die Leute sich treffen, Brainstorming machen, sich unterhalten, neue Ideen austauschen. Finde ich, ist das äußerst schwierig, wenn der eine oder andere nicht im Team dabei ist. Und deswegen bin ich kein Freund davon, aber wir machen es trotzdem. Also auch da sage ich, okay, komm, derjenige, der vielleicht wirklich einen wichtigen Termin dann auch hat, der sagt, ich habe heute die Klempner zu Hause oder was auch immer, oder der Maurer, der Fensterputzer, der kommt, ich habe noch ein Kind und muss, klar, kann er gerne machen, aber es sollte nicht überhand nehmen.
Mhm. Ich meine, ihr habt ja auch einen hohen Anspruch, da prangt ja auch hier überall euer Claim, King of Machines. Das ist ja nicht nur ein Versprechen, sondern auch ein hoher Anspruch an euch selbst. Und ihr schreibt ja auch nicht auf eurer Homepage, wir möchten, dass unsere Kunden zufrieden sind, sondern wir hören nicht auf, unsere Kunden zu begeistern. Mhm. Das heißt, diese Begeisterung oder auch König zu sein der Maschinen, ihr seid ja auch nicht die Einzigen, die das in der Welt machen. Es gibt ja auch einen scharfen Wettbewerb.
Aber die Einzigen, die dieses Claim haben.
Ja, genau.
Die Einzigen, die das sagen. Und hat noch keiner widersprochen.
So sieht's aus, ne? Das heißt, da steckt ja ein hoher Anspruch hinter, den musst du natürlich auch abliefern. Und das kriegt man nicht geschenkt, sondern Nein. diesen Ruf muss man sich ja auch verdienen.
Richtig.
Und wenn wir jetzt nochmal, wir waren ja vorhin bei deinem Einstieg in die Firma, du warst Bodyguard von dem damaligen Inhaber. Wie wird man denn vom Bodyguard zum Teil, du hast, was war das, Service hattest du, glaube ich, gesagt. Ja. Wie wird man denn vom Bodyguard zum Service-Mitarbeiter?
Also das sind jetzt 33 Jahre, ne? Wir spulen den Film 33 Jahre zurück. Aber ich mache eine Long Story jetzt kurz. Ich habe dann habe ich meinen damaligen Chef gefragt, ob ich anfangen kann, fest bei ihm zu arbeiten. Er war erst nicht so ganz so okay mit, weil er gedacht hat, er wirbt mich ab. Und habe ich ihm erklärt, dass ich das eigentlich nicht hauptberuflich mache, sondern nur nebenher. Und dann war das auch okay. Und dann bin ich im Service angefangen, bin durch ganz Deutschland gereist, habe dann Geräte aufgebaut. Da ich ja aus dem Handwerk komme, ich bin gelernter Industriemechaniker, war mir das auch alles gar nicht so ganz so fremd, was da passiert. Und wenn was defekt war, ich war schon immer so ein bisschen auch ein Fummler, technisch begabt. Mhm. Also nicht nur an der Tür gefummelt, sondern an den Mädels rumgeschraubt. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. ich war halt auch halt ein Schrauber auch, ne? Und hatte das technische Verständnis. Deswegen habe ich im Service angefangen und war aber für mich ganz, ganz schnell, das ist doch nichts für mich, weil ich bin von Hamburg nach München, von München nach Bremen, von Bremen nach Nürnberg. Die Touren, die waren so unkoordiniert, wo ich dann den damaligen Serviceleiter gesagt habe, du, warum fängst du das nicht an, ein bisschen zu koordinieren? Und gab es natürlich auch Streitpunkte und was ich denn da zu sagen hätte und warum ich denn ihm da reingerätschen würde. Ich sage, ja, weil man das alles ein bisschen effizienter gestalten kann. Da habe ich gemerkt, ey, der ist völlig planlos. Und dann wollte ich auch aufhören. Hatte eigentlich schon meine Kündigung auch fertig gehabt und habe dann intern die Möglichkeit gehabt zu tauschen. Ein Mitarbeiter hatte Bock auf meinen Job und ich habe mir gedacht, ach komm, guck dir das dann auch nochmal an, was in der Montage gefertigt wird. Damals waren wir 4 Leute in der Montage, heute sind wir nur in der Montage, ich glaube 35. Wow. Und dann habe ich die Montage tatsächlich, das hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, also nicht ein bisschen, das hat mir sogar Spaß gemacht und habe dann auch schnell gemerkt, okay, ich kann ein bisschen mehr als nur schrauben, ich kann auch organisieren und ich habe dann so ein bisschen mein eigenes Talent, habe ich wirklich gemerkt und aus mir selber rausgekitzelt und hatte vorher ja gar keine Ahnung, ich wurde ja gar nicht gefördert, ne? Ich war im Sportlichen gut, aber auf der Arbeit, ich habe nur das gemacht, was man mir gesagt hat und darüber hinaus ja auch nicht. Mhm. Und hier hatte ich aber die Möglichkeit, da mein Chef mich hat auch echt so ein bisschen laufen lassen und der hat auch gemerkt, okay, der Junge hat vielleicht ein bisschen mehr als nur einen linken und einen rechten Arm und Muckis, genau. Ich wollte jetzt gerade sagen, 2 linke Hände, aber so hatte ich ja nicht. Ja. Dann hat er mich da auch ein bisschen laufen lassen und ich habe dann auch schnell bemerkt, okay, der vertraut mir und hat mich dann tatsächlich auch so ein bisschen gefördert und dann bin ich vom Leiter der Montage, quasi selbsternannter Leiter der Montage, bin ich Betriebsleiter geworden. Dann hat mein Chef mich auch als Betriebsleiter vorgeschlagen und auch gesagt, ich hätte das Zeug dafür, hat mir so viel Vertrauen geschenkt. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da musste ich mich natürlich auch beweisen. Und da kam auch meine Türsteherei mir ganz gut, stand mir gut zu Gesicht, weil da musste ich mich tatsächlich ein bisschen durchsetzen, weil es waren alles Mitarbeiter, die schon 20 Jahre für meinen damaligen Chef, der hatte vorher Rohrleitungsbau gemacht und das waren alles Mitarbeiter, die er vom Rohrleitungsbau nach Gym 80 geholt hat, weil der hat das Unternehmen Gym 80 1990 gekauft. Und
der, den du als Bodyguard oder als Personenschützer geschützt hast.
Genau. Ah. Und das waren alles gestandene Männer. Und ich war ein junger Mann. Fünf, ja. Ich war ein junger Mann. Und ja. Das waren schon erwachsene Männer, denen ich dann natürlich, ich war denen ihr Vorgesetzter. Und da musste ich mich natürlich auch quasi durchbeißen, ne? Musste mich oder durchsetzen und musste den Leuten dann auch sagen, ey, pass auf, Jungs, das ist Anweisung und die kommt jetzt nicht vom Tillmann, also von unserem Chef, sondern die kommt von mir. Ich möchte, dass ihr das so und so macht. Hab mich da wirklich reingefuchst, über Jahre reingefuchst und hab mich auch durchgesetzt und die wollten nicht alle so, wie ich gewollt habe. Und mein damaliger Chef hatte auch die Angewohnheit, wenn einer nicht wollte, dann hat er immer geglaubt, die Leute auch ein bisschen mit Geld zu locken. Und da hat er denen auch mal ein bisschen Kohle in den Blaumann reingesteckt. Und ich habe gesagt, so ist das bei mir definitiv nicht. Also ich wollte die Leute wirklich nicht immer motivieren, indem sie sich nur für Geld bewegt haben, sondern für die Sache bewegt haben. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist so ein bisschen mein Ding. Dann habe ich das von 99 bis, also von 1999 bis 2006 war ich Betriebsleiter und bin 2006 in die Geschäftsführung gegangen. Und da hatte in der Zwischenzeit war auch, jetzt mache ich einen Riesensprung natürlich, auch viel passiert und auch ein paar Sachen, nicht ganz so coole Sachen passiert, aber das überspringen wir dann. Und dann hatte mein Chef auch das Unternehmen an seine Tochter überschrieben. Und ich hatte dann einen Kollegen an meiner Seite, mit dem ich dann als Geschäftsführer ab 2006 das Unternehmen geleitet und geführt habe, plus die Inhaberin dann. Und dann haben wir auch sehr ziemlich gut und erfolgreich das Unternehmen 14 Jahre auch gemeinsam gesteuert. Ja, und dann hatte ich aber auch schon ein paar Anteile, also Share Options nennt man das, so 10% Share Options auch schon gehabt. Und aber irgendwie haben sich die Wege dann, oder die Gedanken, die Wege, die haben sich dann getrennt.
Zwischen wem? Zwischen dir und dem anderen Geschäftsführer oder dir und der
genau,
Inhaberin?
Also der Geschäftsführer und die Inhaberin, die waren mittlerweile auch schon ein Pärchen.
Aha.
Und auch verheiratet und, ja. Und ich bin auch Patenonkel von einem Kind. Also es ist auch weiterhin auch schön. Und wir haben uns Gedanken, also von der Firma hier dann auch getrennt, aber wir sind weiterhin immer noch verbunden miteinander.
Wie ist das denn gekommen? Ich meine, du warst Minderheitsgesellschafter und die Hauptgesellschafterfamilie war auch noch dann der Mann mit Geschäftsführer.
Ja.
Das klingt ja schon fast wie eine McDonald-Brüder-Geschichte,
ja.
Wo jemand externes dann das komplette
Ruder war. Ne? Also warum? Ganz so extern war ich ja nicht. Ich war schon eine Säule des Unternehmens,
ja.
Mittlerweile auch eine sehr wichtige Säule des Unternehmens. Also ich habe die Gesamtproduktion, das Herzstück des Unternehmens, das war ich. Also das.
Es gibt eine Geschichte, die dir hier vorauseilt, was man so über dich erzählt.
Ach, ist das so?
Kennst du die?
Ich weiß es nicht. Erzähl's mir.
Muss ich erstmal erzählen.
Ja. Yeah.
Ich habe munkeln gehört, dass du weißt, ihr habt ja hier, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, eine riesige Fläche mit zig Hallen. Du hast mich rumgeführt, ich habe schon fast die Orientierung verloren und mich drin verlaufen. Es sind 60.000 Quadratmeter Fläche. Und wenn man da durchläuft, ist ja ein kompletter Produktionsfluss, aber es stehen überall Maschinen, wirklich gefühlt hunderte von Maschinen auf dem Weg. Denke ich mir, Wahnsinn, das ist ja wie eine Tetris-Logistik, die alle genau in dem Prozess, dass alles auch exakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und das, was man über dich erzählt hier ist, du weißt exakt, wo welche Maschine genau jetzt steht. Wenn ich dich fragen würde, die Maschine für Kunden XY, wo steht in der Halle, munkelt man, dass du immer weißt, wo sie steht. Und dann sagen Leute, nee, stimmt nicht, Schima oder Schimi. Und dann, zack, geht man hin, steht sie da. Also du hast wohl einen unglaublichen Anspruch und bist nicht ein Geschäftsführer, der irgendwie weit drüber fliegt und keine Ahnung mehr hat, sondern wenn es drauf ankommt, dann will ich sagen, dass du selbst die Maschinen bedienen kannst, vielleicht so nicht mehr, aber du bist mit beiden Füßen auf der Baustelle, würde ich sagen, im Beton und nicht irgendwo im hohen Turm und guckst nur auf die Halle.
Also ich könnte ja jetzt ein Geheimnis verraten und sagen, ich habe sehr gute Leute, die mir das zustecken. Aber das ist in der Tat natürlich auch so, weil ich natürlich in unserer eigenen Produktion mit offenen Augen rumlaufe und ich habe es von der Pike auf natürlich auch gemacht. ich kenne jedes Gerät, ich kenne jedes einzelne Gerät, was konstruiert wird. Ich kenn wirklich von A bis Z kenne ich alles im Unternehmen und ich bin selber mit entscheidend natürlich, also abgesehen davon, dass ich das nur bezahle, ist es so, dass ich auch die gesamte Infrastruktur, die Logistik, den Maschinenpark, was gekauft wird, was ich habe natürlich meine Leute, mit denen ich darüber spreche, was wir uns anschaffen und dann schaue ich mir das selber mit an, aber die meisten, ich sag mal, Invest-Ideen, alles das, was wir investieren, das kommt auch von mir und das, was du meinst, ist natürlich die Maschinen, die von uns auch gefertigt werden, weiß ich auch tatsächlich, weil ich gehe ja mindestens 6, 7, 8 Mal pro Tag gehe ich durch die Produktion, also ich mache hier schon so pro Tag, wenn du es jetzt so in Kilometern nimmst, so meine 10 Kilometer durch die Produktion, die laufe ich schon pro Tag.
Hast du schon mal einen Teil des Cardio weg?
Tatsächlich muss ich da eine kleine Story dazu, weil die Flächen natürlich so gewachsen sind, weil wir sind in der Tat schon über 60.000 Quadratmeter groß. Ist schon, wir haben ja jetzt einen schnellen Rundgang gemacht, wir sind ja nicht überall durchgelaufen. Also wenn man hier wirklich so jede einzelne Station sich anguckt und auch erklärt bekommt, ist man schon so 2,5 bis 3 Stunden unterwegs hier, ne? Und deswegen haben wir uns auch so Golfcars gekauft, damit wir ein bisschen schneller von A nach B kommen. Die haben wir natürlich jetzt gerade, weil es ein bisschen kalt ist und sehr viel geregnet hat, haben wir die jetzt untergestellt. Aber ansonsten fahren wir schon mit den Golfcars hier durch die Gegend.
Ja, zahlt das Geld, ne?
Ja, ist so. Ja. Ist so.
Ich finde, durch diese Gedanken wird das nochmal greifbarer und klarer, dass du eine tragende Säule bist oder auch pulsierendes Herz in der Produktion. Und wie war denn dann der Übergang? Du warst Minderheitsgesellschafter, auf der anderen Seite war die Hauptgesellschafterfamilie. Wer hat denn da, sage ich mal, den Ball ins Rollen gebracht? Hatten die keine Lust mehr und wollten loswerden? Oder hast du gesagt, hey, ich könnte mir vorstellen, das? Oder was war da so die Initialzündung?
Also die Initialzündung war ich tatsächlich. Ich habe 2017 haben wir das ganze Thema so übertragen gehabt, beziehungsweise 2019 war die Übertragung, aber 2017 habe ich schon übernommen gehabt. Wir haben fast 1,5 Jahre für die Vertragsentwürfe und so weiter und so fort gebraucht. Und also seit 2017 habe ich es dann so übernommen gehabt. Also war ich alleine hier im Unternehmen und den Ball habe ich ins Rollen gebracht. Da haben sich natürlich über die Jahre die Strategien, die haben sich verändert. Ich habe das Unternehmen da gesehen, wo das Unternehmen heute ist. Und meine Mitpartner, die Gesellschafterin plus der Kollege von mir, der Geschäftsführerkollege, der hat das Unternehmen woanders gesehen. Und ich war mit der strategischen Ausrichtung, war ich nicht ganz so glücklich. Und das habe ich schon 2, 3 Mal kundgetan und habe auch gesagt, dass ich da mich gar nicht mehr wohlfühle. In den Jahren habe ich natürlich auch schon eigene Unternehmen aufgebaut gehabt. Also es ist ja nicht so gewesen, dass ich nur mit Gym 80 beschäftigt war. Ich hatte dann auch schon ein paar Fitnessstudios auch aufgebaut, habe dann auch eine Polzerei gegründet gehabt, also eine Sportgerätepolzerei und ich habe dann auch gesagt, komm, und ich hatte aber auch noch die Möglichkeit tatsächlich mit einem großen Investor eine Studiokette auch aufzumachen. Hatte mich auch interessiert, allerdings war ich natürlich sehr geprägt von Gym 80. Meine gesamte Mannschaft, mein Know-how, die Familie, also das war hier meine Familie oder ist meine Familie, aber damals habe ich gedacht, ey, ich kann die Jungs auch nicht so quasi einfach hängen lassen, einfach gehen. Und dann habe ich denen einfach den Vorschlag gemacht. Ich sage, Leute, pass auf, wenn ich nach links drifte und ihr nach rechts driftet und wir als Geschäftsführer nicht gemeinsam irgendwie wirklich das Ziel vor Augen haben, dann wird es nicht funktionieren. Und das haben die dann auch eingesehen. Und dann haben wir uns geeinigt über den Preis. Und dann habe ich so naiv, wie ich war, habe das dann so durchgezogen. Und das war auch sehr viel Mut. Und das war das, was wir gerade über Mut, da habe ich natürlich auch mit vielen, vielen wirklich namhaften Experten und auch Menschen, die im Geschäftsleben sehr, sehr, sehr viel, viel, viel weiter sind als ich, die mir da auch abgeraten hatten. Und ich bin heute noch mit dem befreundet und die mir dann aber auch sagen, was war ich für ein Depp, der damals gesagt hat, mach es nicht. Und ich habe da Mut bewiesen und habe es dann gemacht.
Musstest du dich verschulden, um die Firma zu kaufen?
Ja, absolut, klar. Also das Geld hatte ich nicht einfach so in der Ecke liegen. Also es war schon eine sehr hohe Summe. Mhm.
Das, was du da angesprochen hast mit deinen Co-Gesellschaftern, ist ja die wichtigste Frage, die ein Mensch stellen kann, nämlich wohin will ich? Und in eurem Fall, wohin wollen wir? Und das ist ja auch egal, ob du das als einzelner Mensch stellst, ob du das in einer Freundschaft stellst, in einer Partnerschaft zu Hause mit der Familie oder eben in einer Firma. Wenn das wohin nicht klar ist und wenn es da keine gemeinsamen Horizont gibt, dann driftet man auseinander und dann verheddert man sich eben. Das heißt, also das ist die Kernfrage, die klar sein muss. Wo hast du denn Jim 80 gesehen, beziehungsweise wo bist du jetzt angekommen? Wie würdest du das denn charakterisieren?
Naja, ich wollte tatsächlich auf jeden Fall erstmal ins sichere Fahrwasser kommen. Und ich habe mit Jim 80 gar nicht so diesen Anspruch gehabt. Also wir sind natürlich, Umsatz ist für uns sehr wichtig, logischerweise, weil wir sonst kein Wachstum hätten. Und wir müssen logischerweise auch wachsen, weil wir hier in Deutschland ja auch produzieren. Und du hast die Fertigungstiefe gesehen, zu 95% produzieren wir alles selbst hier in Deutschland. Also zahlen wir auch in harten Euro-Währungen unsere Mitarbeiter. Und ich habe mir immer nur gedacht, also ich war nie von Geld getrieben, sondern ich war immer von der Sache getrieben und von dem Umsetzen getrieben und natürlich von dass wir die Kundenzufriedenheit auch hinbekommen. Wenn ich zufriedene Kunden habe, ist das Geldverdienen dann eigentlich auch automatisch. Und ich habe Jim 80 tatsächlich da gesehen, dass wir unabhängig werden. Also ganz unabhängig können wir natürlich nicht werden, weil wir immer eine Abhängigkeit von Kunden brauchen. Aber ich wollte meine Kunden zufrieden kriegen, was wir dann auch sehr gut geschafft haben. Ich wollte mich positionieren in das, was wir am besten können. Und das ist Kraftgerätebau. Und das glaube ich schon, dass wir das dann gemeinsam, also ich habe es auch alleine nie geschafft, hätte ich auch nie geschafft. Ich habe mir ein Team drumherum aufgebaut und die sind alle heute noch hier, das gesamte Team, was ich damals 2017 wirklich so um mich herum aufgebaut habe. Mit denen zusammen habe ich das dann so realisieren können. Und wir haben tatsächlich, das war auch eine kleine Story, ich habe meine Idee, die habe ich einfach mal so auf so ein Blatt runtergeschrieben und habe wirklich gesagt, so pass auf, Erjan, mein kaufmännischer Leiter, wenn das wir so die Stellschrauben verstellen und wenn wir hier die Person dahin schieben und die brauchen wir nicht mehr und den brauchen wir nicht mehr, das waren alles noch Leute auch von meinen Altgesellschaftern, würden wir das erreichen. Und das, also ich hatte so ein 5-Jahres-Programm. Ob du es mir glaubst oder nicht, das war fast auf dem Euro genau, hatten wir fast eine wie nennt man das?
Punktlandung.
Punktlandung, genau. Mhm. Ich wollte jetzt eine Bruchlandung sagen.
Eine schöne Bruchlandung.
Eine Punktlandung erzielt. Also es war wirklich, wirklich genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Hast du mal Eckdaten für uns? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr aktuell?
Also wir haben aktuell, sind wir über 300 Mitarbeiter. Mhm. Und wir werden dieses Jahr über 60 Millionen Euro Umsatz machen.
In wie viele Länder exportiert ihr ungefähr? In
alle. Also es gibt kein Land, kein Kontinent, wo wir nicht ausliefern.
Alle wollen den King of Machines.
Ja, das ist tatsächlich so, weil wir sind in Australien, sind wir ziemlich stark und ziemlich gut aufgestellt. Mhm. Wir sind in Korea, wir sind in wirklich allen Ländern sind wir gut aufgestellt. in dem einen natürlich ein bisschen besser als in dem anderen, aber wir exportieren in wirklich sehr, sehr, sehr viele Länder und es gibt
das ist keine, alles made in Germany.
Das ist alles made in Germany.
Und 95% Fertigungstiefe. Ihr habt hier Schweißgeräte, hochautomatisierte Laser, Roboter, aber gleichzeitig ja auch wahnsinnig viel Handarbeit. Und King of Machines im Deutschen schreibt ihr ja, dass ihr großartige Kraftmaschinen baut. Nicht irgendwas, nicht Durchschnitt, nicht Mittelmaß, sondern großartige Kraftmaschinen. Und jetzt kommt der für mich entscheidende Zusatz. Und all diese Details, die haben mich eben neugierig gemacht, dich einzuladen in diesen Podcast, weil ich es wirklich großartig finde. Denn ihr habt den Mut zu sagen, dass eure Maschinen eine Seele haben. Mhm. Diese Seele, also eine Maschine, wieso hat eine Maschine eine Seele? Wie wird die für dich sichtbar? Was bedeutet das, dass eure Produkte eine Seele haben?
Du, weil unsere Produkte jetzt auch tatsächlich also das sagen wir natürlich. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht genauso spüren, aber das Beispiel einfach, warum hat eine Rolex-Uhr auch Emotionen? Warum, da kannst du deine Uhr ja genauso ablesen wie an so einer Swatch. Bei unseren Maschinen, da arbeiten Menschen dran. Das ist kein Massenprodukt. Das ist ein Produkt, was hier in Deutschland gefertigt wird. Und trotz der vielen Laseranlagen oder Schweißroboter haben wir immer noch so viel Handarbeit. Und wir achten darauf, dass bei unseren Maschinen tatsächlich wirklich jedes Detail, ob es die Schweißnaht ist, die sauber aussieht. Wenn sie nicht sauber ist, wird sie von Hand immer noch geschliffen, sauber gemacht, gereinigt und so weiter und so fort. Und eine Gym-80-Maschine ist jetzt nicht so, dass du hast nicht das Gefühl, du setzt dich da drauf und trainierst und verletzt dich da irgendwie vielleicht wohl möglich noch dran. Oder der Drehpunkt, die Biomechanik, die passt bei uns. Das ist einfach nicht das, was ich jetzt sage oder was aus meinem Rohr jetzt hier kommt, sondern das ist das, was über viele Jahrzehnte unsere Kunden, aber auch die Konkurrenz, unsere Konkurrenz, das ja auch über uns sagt. Also wir achten da, wenn wir geldgetrieben wären oder könnte ich auch die Produktion in Asien, ich könnte auch meine Geräte in Asien fertigen lassen. Das machen wir nicht. Also wir haben es uns auf die Fahne geschrieben, Made in Germany, und wir müssen uns dafür auch nicht schämen, Made in Germany, auch wenn es aktuell die politische Lage auch ziemlich schwer hier in Deutschland ist. Wir schreiben uns das noch fetter auf die Fahne, also wirklich noch dicker auf die Fahne. Und ich sag was. Ich als türkischstämmender Deutscher, ich bin ja mittlerweile auch über viele Jahre eingebürgert, ich bin stolz, in Deutschland zu sein, in Deutschland meine Firma aufgebaut zu haben und stolz, dass ich hier mein Leben auch leben kann, trotz der ganzen politischen Diskrepanzen, die es hier so gibt. Wir sollten viel mehr stolz darauf sein, auf Firmen, die in Deutschland noch produzieren, die nicht abwandern, die nicht ins Ausland gehen. Da sollten wir wirklich die Fahne für die Leute schwenken, die in Deutschland noch den Mut haben, das zu tun.
Ja, da sagst du was sehr Entscheidendes. Du benutzt ja zwei Begriffe. Das eine ist Stolz und das andere ist auch Deutscher zu sein. Das ist ja kein Hochverrat, es ist auch nicht rechtsextrem, sondern das ist wie Olympia. Da treten ja auch Länder gegeneinander an und wir sind in der Wirtschaft in einem weltweiten Wettbewerb. Und stolz ist man ja nur dann, wenn man auch was geleistet hat. Ja, und dieses Gefühl wieder zu entwickeln, und das finde ich, spüre ich hier nicht nur bei dir, ich bin ja mit dir durch die Mannschaft gegangen, selbst wenn man die Maschinen nur sieht, die Details, wenn man mal genauer hinguckt, das ist einfach nicht irgendein Produkt, sondern da steckt einfach viel Herzblut drin, viel Schweiß, wahrscheinlich auch die eine oder andere Träne, wenn was nicht geklappt hat und man nochmal ran muss und so weiter. Und dann hat man auch zu Recht das Recht darauf, stolz auf das zu sein. Und Deutschland ist ja nur dann erfolgreich und kann auch mit seinem ganzen Sozialstaat im Land oder auch außerhalb des Landes helfen, wenn wir einfach finanziell erfolgreich sind. Also ohne starke Wirtschaft können wir auch kein Gutmenschentum pflegen. Und deswegen kann ich das nur mit 5 Ausrufezeichen unterschreiben, was du sagst.
Ja, also wie gesagt, deswegen sollten wir da meiner Meinung nach alle alle in Deutschland produzierenden Firmen, die sollten sich alle eine Deutschlandfahne von mir aus aufs Dach hieven. Und also ich zumindest werde es nächstes Jahr auf der FIBO machen, dass unsere Shirts alle mit einer Deutschlandflagge versehen werden.
Aha.
Wir stehen da 100% dahinter.
Ich frage einfach mal weiter, wenn das zu heikel wird, dann sagst du einfach, fühlst du dich als Deutscher?
Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich fühle mich einfach als Mensch. Ne? Mhm. Ich fühle mich einfach als Gutmensch und nicht nur Mutmensch, sondern auch Gutmensch. Und ich versuche jedem auch zu helfen, wo ich helfen kann. Und ich denke schon, dass es eigentlich auch egal, ob ich mich als Türke oder als Deutscher fühle. Und ich versuche da einfach wirklich als guter Mensch mein Leben mit meiner Familie und mit meinem ganzen Umfeld gut klarzukommen. Und also zumindest fühle ich mich nicht als Ausländer. Mhm. Das soll auch gesagt sein.
Ich frage deswegen, weil wir uns in Deutschland mit der schlimmen Geschichte immer schwer tun, wenn es um Nationalstolz und deutsche Fahnen und was weiß ich, was alles geht. Weil mal bei der WM war es mal so, dass Deutschland die Fahnen rausgehangen hat, danach war wieder Stillruht der See. Deswegen freue ich mich, dass ihr euch dazu bekennt und sie bei der FIBO wieder rausholt. Für mich ist das deutsche Volk auch gar nicht so sehr etwas, wo man geboren ist, sondern es ist für mich eine Wertegemeinschaft. Also das deutsche Volk steht für bestimmte Werte, zum Beispiel Eigenverantwortung, Disziplin, Fleiß, Anstrengungsbereitschaft, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und so weiter. Das sind für mich Werte, für die Deutschland steht. Und dann ist es auch völlig egal, in welche Himmelsrichtung du betest oder ob du Fleisch isst oder lieber Salat oder wo du geboren bist, welche Hautfarbe du hast, sondern wenn du sagst, ich habe Bock, Teil dieser Werte zu sein und vertrete das auch und bringe mich ein und bin nützlich. Ich trage meinen Teil zu dieser Gemeinschaft bei. Dann bist du ja auch automatisch aus meiner Sicht, in meinem Verständnis, ein gern gesehenes Mitglied. Das ist so wie in einem Freundeskreis auch. Wenn du in der Clique jemanden hast, der sich einbringt, herzlich willkommen. Aber wenn du da jemanden hast, der entweder nur schlechte Stimmung macht oder nur nimmt, aber nie gibt, dann hast du irgendwann auch keinen Bock mehr auf die Person. Dann sagst du immer, was willst du hier eigentlich? Ne? Geh uns nicht auf den Sack, sondern bring dich aktiv ein oder such dir eine andere Clique. Und ich finde diesen Konsens, sich mal wieder zu besinnen auf was zeichnet uns als Gemeinschaft denn aus, eben nicht Umverteilung und neben denen, die arbeiten, die Leistungsträger, die Malocher, die bestrafen wir und die, die bequem sein wollen, denen geben wir, sondern dass wir zum Beispiel sagen, starke Schultern müssen tragen, gerne, aber eben nicht müssen tragen, sondern lass uns mal mehr starke Schultern in diesem Land entwickeln durch Bildung, durch Führung, durch, egal in welchem Job du bist, wir haben ja vorhin gesehen, selbst wenn du in Anführungszeichen, soll nicht despektierlich sein, nur Türsteher bist, musst du nicht studiert für haben. Aber auch da kann man Anspruch haben, Werte, wie man diesen Job macht, um einfach nach dem Besten zu streben. Und dann ist ja jeder herzlich willkommen, der Bock hat, seinen Teil dazu beizutragen.
Ja, kann ich nichts zufügen, ist genau so, wie du es sagst. Und ich bin auch mit Sicherheit auch ein guter Beweis dazu, dass ich habe nicht studiert und habe meine Lehre gemacht, habe dann auch mal als Türsteher ein paar Jahre lang tatsächlich nebenher gearbeitet, aber trotzdem immer noch meinen Job gemacht. Aber das, was ich erreicht habe, hätte ich vielleicht auch im Studium nicht erreicht. Aber wie du sagst, wenn Menschen hier sind und die gleichen Werte mitbringen und in der Wertegemeinschaft sich auch einfügen, sind die doch alle herzlich willkommen. Und bei mir im Unternehmen sind sie auch alle herzlich willkommen, alle. Und funktioniert aber einer nicht, dann muss ich natürlich auch leider die Person auch kündigen. Das ist einfach so. Das ist, wenn einer in diesem Land nicht funktioniert, dann muss er auch leider auch aus oder zum Glück dann ausgewiesen werden. Und wenn einer bei mir im Unternehmen nicht funktioniert, dann muss ich den auch kündigen. Ja. Also deswegen ist da wirklich nichts zuzufügen.
Ja, man braucht einfach Klarheit.
Klarheit, und absolute Klarheit, ja, aber auch den Mut, das klar auszusprechen und den Mut, es auch zu tun.
Ja.
Weißt du? Klarheit kannst du haben, Klarheit, aber wenn du die Klarheit nicht umgesetzt bekommst, dann bist du zwar klar, aber kriegst du es nicht umgesetzt.
Das, was du vorhin auch schon mal gesagt hast, diesen Mut, auch die Entscheidung zu treffen, genau, zu handeln.
Die Entscheidung,
nicht nur Theorie, genau, sondern auch Praxis.
Genau, exakt.
Und natürlich ist das unangenehm. Ne? Also ob man es im Großen hat, Leuten des Landes zu verweisen, selbst wenn es berechtigt ist, ist das ja kein schönes Thema. Aber wenn wir es nicht tun, klar zu sein und konsequent zu handeln, dann ist der Wert, um den es geht, ja auch nichts mehr wert. Ich habe ein schönes Beispiel dazu erlebt in Köln. Ich komme aus Köln. Da gibt es die sogenannte Deckelkultur. Wenn du in der Kneipe bist, musst du nicht sofort bezahlen, sondern die schreiben anmachen, so Striche. Ne?
Gibt's auch in anderen Städten. Ja, gibt es in Dortmund auch.
Genau.
Schreib auf den Deckel.
Schreib auf den Deckel. Schreib, ne? Genau, auf den Deckel. So, und beim Fußball gab es in der Nähe vom Stadion mal so eine Kneipe, die hieß Birkenhöfchen oder irgendwie sowas. Draußen war dann so ein Achteck und dann war brechend voll vom Spiel. Und eben nicht nur Kölner Leute, sondern auch Zugereiste. Und die Kellner haben trotzdem per Deckel angeschrieben. Ich dachte, boah, krass, wie die das hinkriegen, ne? Bei diesem Massenschwarm hier an Menschen. Und auf einmal gab es so ein bisschen Tumult. Da wollte sich jemand verdrücken, ohne den Deckel bezahlt zu haben. Ob mit Absicht oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es Tumult.
Also ein Preller.
Ein Preller, genau. Der Preller. Direkt Preller. An den Pranger. Ne? Und das Interessante ist, der wurde zurückgehalten. Aber nicht von den Kellnern, sondern vom Volk. Also darum geht es ja am Ende des Tages, dass wir nicht auf die Politiker warten oder in den Unternehmen auf die Chefs, sondern dass die Mitarbeiter oder die Bürger einfach eine Klarheit entwickeln. Das sind unsere Werte und die sind das Fundament für Erfolg und ein friedliches Miteinander. Und dafür brauchen wir viel mehr Mut in der Mitte, weil die ganzen extremen Ränder so laut brüllen, aber wir in der Mitte immer nur fassungslos den Kopf schütteln, aber selber nicht den Mund aufkriegen.
Das ist aber sehr wünschenswert, wenn es genau so gelebt wird. Ich hoffe, das ist dann nicht so eine Einmal-Story, sondern die meisten, die gucken, sehen es und dann gucken sie schnell wieder weg.
Das
und
stimmt. Ich hab die Kneipe ist mittlerweile pleite.
Also, oder ja, siehst du, weil sie wahrscheinlich zu viele weggeguckt haben. Weiß ich nicht, ja. Dann haben zu viele weggeguckt. Aber das wäre tatsächlich wünschenswert, auch mal Ross und Reiter zu nennen. Weißt du, wenn was nicht läuft, dann bitte Ross und Reiter nennen. Und dann muss man auch mit der Person oder den Leuten oder die mehrere Personen sich dann auch zusammensetzen und sprechen. Aber man muss einfach den Mut haben, da auch mal die Hand zu heben.
Ja, gelbe Karten gibt es ja auch im Fußball.
So sieht's aus.
Ja, Klarheit und Wahrheit.
Ganz genau.
Das bringt uns zu einem spannenden Thema. Du sprichst ja hier, oder sagen wir mal andersrum, wenn man sich mit der Arbeitswelt beschäftigt, dann entstehen da ja auch Beziehungen, Arbeitsbeziehungen, die aber völlig unterschiedlich sind als private Beziehungen. Zum Beispiel, wenn du Freunde, Familie hast, dann ist man das einfach so. Wenn du in eine Arbeitsbeziehung gehst, unterschreibst du einen Arbeitsvertrag. Ja, das ist also eine bedingte Zugehörigkeit. Du tauschst Leistung gegen Geld. Steht auch alles drin. Du kannst auch gekündigt werden. Und insofern könnte man ja sehr technokratisch kalt sagen, dass Unternehmen Zweckgemeinschaften sind, so als Basisfundament. Natürlich, wenn ich jetzt will, dass die Leute sich einbringen und mit Herzblut Bock auf die Arbeit haben, dann sorge ich idealerweise dafür, dass auf diesem Fundament der Zweckgemeinschaft etwas entsteht, das nenne ich Spirit, also so ein geiles Zusammengehörigkeitsgefühl mit Werten, mit der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Aber das Fundament bleibt. Deswegen spreche ich davon, dass es keine Familien sind, Unternehmen. Und das war mit einer auch der Gründe, weswegen ich Bock hatte, mit dir zu sprechen, weil du sagst genau das Gegenteil. Ihr sagt ja sinngemäß hier, wir sind eine Familie. Sag doch mal, wie ist deine Haltung zu diesem Begriff Familie hier bei euch bei Gym 80?
Ja, zumindest versuchen wir es natürlich. Und wir sprechen da sehr viel darüber, dass wir sagen, wir sind hier eine große Familie. Also erstmal sind wir oft hier länger zusammen miteinander im Unternehmen als wirklich zu Hause bei der Familie, bei der richtigen Familie. Und ich glaube, dass wir durch dieses Wir-Gefühl und klar ist das eine Wertegemeinschaft auch und wir haben diesen Spirit, den kriegen wir natürlich auch sehr gut hin und nehmen die Leute auch immer mit auf die Reise. Wir machen hier auch Familienveranstaltungen, wir nehmen die ganze Familie, auch die Familien der Mitarbeiter nehmen wir ja auch immer mit auf die Reise.
Also, was meinst du mit?
Ja, wenn wir Weihnachtsfeiern haben, wir haben hier schon im gesamten Unternehmen, damit wirklich auch die Familien, auch das Unternehmen, ich kenne fast von meinen Mitarbeitern auch die Frauen. Also wir sind da alles eine große Familie auch. Und ich glaube, dass wir Klar, der ein oder andere hat vielleicht nicht ganz so viel Bock dazu, zu sagen, komm, ich komme hier hin, um zu arbeiten, ich komme 8 Stunden hier hin, zahl mich und jeden 15. kriege ich mein Gehalt und alles andere interessiert mich nicht. Gibt's auch, klar, aber bei uns ist es doch schon so, dass wir diesen Spirit, unsere DNA mit diesem Wir-Gefühl viel näher kriegen und haben die, ich sag mal, 90% der Leute haben da auch Bock drauf. Bei uns ist das auf jeden Fall so. Ich habe sehr viele ausländische Mitarbeiter hier. Wir sind natürlich hier im tiefsten Ruhrgebiet.
Wir sind über 20 Nationen, ne?
Wir haben hier über 20 Nationen und für uns sind sie hier wirklich auch alle gleich. Ich spreche jetzt natürlich auch keine 20 Sprachen, aber wir nehmen jeden Kollegen genauso mit auf die Reise, egal wo der auch herkommt. Und wir haben 20 unterschiedliche Nationen. Und ich sehe das so, dass ich mittlerweile haben sich hier auch wirklich Freundschaften entwickelt. Und das sind nicht nur Arbeitskollegen. Und ich komme ja selber aus der Produktion. Und ich bin, glaube ich, auch zu den meisten Leuten wirklich auch wie so ein älterer Bruder. Und wenn die zu Hause Probleme haben, kommen sie zu mir hin und erzählen mir das auch. Und ich höre mir auch ihre Storys an. Oder wenn sie irgendwelche anderen Sorgen haben, Nöte haben oder einfach mal mit mir sprechen wollen, meine Tür steht auch offen. Und was ich dir jetzt sage, ist, genauso leben das aber auch meine engsten Mitarbeiter, mit unseren Mitarbeitern auch. Also ob es jetzt meine Assistentin ist, die auch eine offene Tür hat, die Kollegen kommen zu ihr hin und wollen einen Termin und ich sage denen, ey, du brauchst keinen Termin für mich oder bei mir einholen, komm, wenn du ein Problem hast, komm hoch und ich höre mir das wirklich auch an. Also ich fühle mich da, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sehr wohl dabei und ich habe ja auch mal gesagt, dass das die Familie, das ist natürlich die Familie, die muss nicht immer funktionieren. Es kann auch sein, dass eine Familie, dass man sich in der Familie ja auch nicht immer grün ist. Weißt du? Und nur weil es mein Bruder ist, muss ich nicht unbedingt mit dem alles teilen und alle Werte, die ich habe, muss er ja auch nicht haben. Aber Freunde, die ich ja mittlerweile im Unternehmen habe oder die zu meinen Freunden werden, die gleichen Werte haben, die mir dann viel näher sind, den kann ich im Grunde genommen, klar, der eine ist mein biologischer Bruder, aber das ist mein Herzensbruder, mit dem kann ich viel mehr Sachen teilen. Mhm. Und glaub mir, das ist hier bei uns im Unternehmen ist das sehr ausgeprägt, weil die Leute, die machen alles für, nicht für mich, sondern füreinander, weil die untereinander auch dieses Gefühl haben. Und wenn einer ein Problem hat, egal welches das ist, auch wenn es finanzieller Problem ist, sorgen wir natürlich auch für, weil ich möchte nicht, dass ein Gym 80 Mitarbeiter ein finanzielles Problem hat, dann helfen wir dem auch. Aber bis das dann bei mir oben ist, dann haben die sich untereinander schon geholfen. Die Kollegen haben sich dann untereinander. Und das finde ich auch eine sehr gute Geste, untereinander, unter Kollegen, unter Freunden, sich so zu helfen.
Ich habe in einem Unternehmen mal mitgekriegt, da ging es auch um eine Wortfindung. Wir sprachen dann von Kollegialität. Aber das war denen zu passiv, weil kollegial ist, wenn du mich um Hilfe bittest, dann helfe ich dir. Also du musst mich aber fragen. Mhm. Und die wollten noch eine Schippe drauf haben. Und die sind dann zu dem Begriff der Kameradschaft gekommen. Das heißt, wenn du siehst, dass ich Hilfe brauche, dann sprichst du mich aktiv an und fragst, ob du mir helfen musst, damit ich nicht meinen Stolz überwinden muss und fragen muss. Ne? Also noch eingeschworener, noch viel intensiver. Ja,
was ist, wenn ich dir jetzt als Ruhrpott-Kind sage, man könnte es noch ausgeprägter machen und sagen, Kumpel. Die Jungs untertage, das waren auch Kumpels. Das ist auch ausgeprägt. Also Freundschaft im Grunde genommen, wenn die Jungs sich da schon als Freunde bezeichnen. Kollege, ich meine, was ist verwerflich an Kollegialität? Ist ja auch nichts Verwerfliches. Da muss man das nicht versuchen zu toppen, ob es jetzt Kamerad oder Kumpel oder Freundschaft. Es ist, wenn die Leute untereinander, die Mitarbeiter untereinander wirklich fair miteinander umgehen, sich gegenseitig helfen, nenn es wie du es willst. Hauptsache, die bekriegen sich nicht.
Ja, der Spirit ist da.
Der, ne? Spirit, ja, ist da, ganz genau. Und sobald der Spirit nicht da ist, wirkt sich das auf unseren Geräten aus. Und deswegen müssen wir zusehen, dass die Kollegen untereinander, hat der eine Kollege vielleicht mal nicht aufgepasst, dann guckt der andere nochmal hin und sagt, ey, schau mal hier, ich habe hier einen Fehler entdeckt, muss ja nicht angepisst sein, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber da muss ja nicht angepisst sein, dann müsste er sagen, ey, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, danke dafür. Also das ist das, was ich mir genauso wünsche und was auch hier so dann auch gelebt wird, weil am Ende der Kette ist der Kunde und der sieht es dann. Und dann heißt es nicht, ey, der Schweißer von euch, der hat ja hier einen Fehler gemacht, sondern, ey, du machst dich, wie sieht denn die Schweißnaht hier aus?
Genau.
Beispielsweise.
Ja, es kommt auf jedes Element an, ne?
Exakt.
Wie in der Rolex, exakt, die du gesagt hast, genau, da kommt es halt auf jedes kleine Zahnrädchen
an. Genau, da kommt es aufs Detail nachher auch an. Und was ich gerade schon gesagt habe, und wir.
Das hattet ihr auch mal als Slogan früher, ne? Ja,
ganz wie war früher der noch? Hatten, mit Liebe zum Detail. Ja. Mit Liebe zum Detail.
Das ist sozusagen drin und da finde ich, und das spürt man hier. Ich meine, wenn man wissen will, ich mache ja auch viel so Leistungskultur in Unternehmen und wenn ich wissen will, wie der Laden tickt, dann frage ich immer die Leute, die ganz frisch im Unternehmen sind, weil die meistens die Besonderheiten einer Kultur, also den Charakter des Unternehmens raus präzisieren können und beschreiben können. Und ich bin jetzt zum ersten Mal hier bei euch. Und es ist einfach auffallend anders. Man spürt das einfach. Das ist ja auch eine Atmosphäre. Es sind dann eben die Details. Ja, hier läuft jeder ja auch mit Gym 80 Klamotten rum, in welcher Form auch immer. Und ich finde, du hast mir vorhin was Schönes gesagt, nämlich das Logo prangt auch vor allen Dingen auf einer besonderen Seite von den Klamotten. Welche ist das?
Auf der Herzseite.
Ja, so deswegen, ja, das sind nicht nur Worte, unsere Maschinen haben Seele, sondern die Seele ist das, was hier ist zwischen den Menschen. Und wenn das hier nicht läuft, dann kriegst du eine Seele ja auch nicht in die Maschinen.
Du, ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, den Anspruch haben ja auch unsere Kunden, ne? Weil wir sobald wirklich, und da haben wir die Fahnenstange auch sehr hoch gesetzt natürlich, und der Kunde, sobald da vielleicht irgendwie etwas nicht funktioniert, hat der Kunde natürlich auch den Anspruch zu sagen, ey, das Produkt kostet, das ist Made in Germany, das ist Gym 80, also bin ich ein anspruchsvoller Kunde und ich habe extra bei Gym 80 auch gekauft. Und deswegen versuchen wir wirklich, und ich kann nicht sagen, wir sind 100%, das will ich auch gar nicht. Wir brauchen immer so unsere 5%, um noch besser zu werden.
Also nicht, dass ich bequem werde, ne?
Nee, genau das ist es. Und ich möchte da definitiv nicht bequem und mich zurücklehnen und sagen, boah, wie schön ist die Welt, sondern deswegen laufe ich auch da runter und gucke mir jedes Detail immer wieder, wenn wir was Neues entwickelt haben. Jetzt habe ich natürlich das Privileg, dass mein Sohn in der Entwicklung auch noch ist, dass er der Chef der Entwicklungsabteilung ist. Da brauche ich natürlich
eine kurze Leitung.
Da, aber hier und da gucke ich dann auch über seine Schulter und schimpft er mich natürlich ab und zu mal auch raus, ne? Und sagt, ey Vater, den halt Blick habe ich schon, ne? Den Blick habe ich schon selber. Aber trotzdem gebe ich dann natürlich meine Erfahrung und die nimmt er auch an und deswegen bin ich dann auch mehr in der Produktion als in der Entwicklung, weil das habe ich tatsächlich dann auch schon abgegeben und gucke mir jedes produzierte Detail dann auch an, was am Ende da auch produziert wurde.
Ja, und ihr macht es ja euch ja auch selber schwer, ne? Ihr habt wie viele Maschinen nochmal im Lieferprogramm? Über 500?
Über 500.
Über 500 Maschinen. Über
500.
Und das reicht ja auch noch nicht, sondern ihr bietet ja auch noch eine Individualisierung an. Wir waren unten bei euch im Showroom, da ist dann eine riesige Wand, wo du alle möglichen Farben, Lederbezüge hast. Und wenn das nicht ausreicht an Individualisierung, dann kann der Kunde auch kommen und sagen, ich will ein eigenes Muster haben, dann lasert ihr dem das rein, von mir aus auch noch seine Unterschrift da rein. Also ihr macht es für euch ja auch noch selbst schwer, weil im Zweifel habt ihr auch eine Produktionslosgröße von 1, dass ihr ein Muster nur einmal macht. Was natürlich eben dann keine Routine ist, sondern die Individualisierung. Das heißt also, ihr setzt ja wirklich auch das Streben nach Exzellenz, nach dem Besten, was möglich ist. Und es ist eben nie fertig, sondern es gehört immer wieder dazu, demütig aufzustehen.
Langweilig können die anderen. Also das wollen wir nicht. Wir bieten unseren Kunden wirklich die Individualisierung. Der kann sich von bis aussuchen und bei uns gibt es auch kein Nein. Und wenn es technisch möglich natürlich ist. Ne?
Gibt es sogar vergoldete Hanteln oder wenn ein Scheich eine goldene Maschine haben will. Also da gibt es einfach erstmal kein Limit. Ne?
Wenn es technisch möglich ist, gibt es kein Limit. Ja. Das ist richtig. Und das war tatsächlich auch ein Game Changer. Ne?
Die Individualisierung?
Ja, wir haben angefangen zu individualisieren. Und dann ist einer unserer größten Kunden natürlich, kann ich auch namentlich sagen, John Reed, ist dann auch auf sowas aufmerksam geworden und dann haben die auch ganz individuelle Maschinen bekommen mit individuellen Farben, auch Sachen, die wir ganz individuell auch umgesetzt haben. Ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Butterfly mit oben mit Flügel gebaut haben, wirklich. Also mit richtig schönen großen Flügeln, die auch geflattert haben, wenn du an der Butterfly trainiert hast. Und und so ist einfach diese Farbvielfalt in den Studios auch reingekommen. Dadurch ist das dann auch hat dann ein bisschen mehr Pace auf der Straße bekommen tatsächlich und die Leute sind darauf aufmerksam geworden. Und früher waren die Studios entweder weiß oder silber. Und heute sind die wirklich, die Studios einfach individuell. Da haben ganz, ganz viele Kunden natürlich Bock drauf, einfach nicht anders zu sein, anders als andere. Ja. Und dann bringen sie ihre eigene Handschrift rein, ihre DNA mit rein und ihr Slogan mit rein, was auch immer. Und wir setzen das für den Kunden um.
Dann ist nicht nur Gym 80 Seele drin, sondern auch die Seele des Kunden.
Ne? Exakt, ganz genau. Der Kunde kann sich da mitgestalten. Und da haben viele, viele Kunden wirklich Bock drauf.
Im Deutschen kann man ja viel auch mit Sprache spielen. Sie ist ja sehr präzise, unsere Sprache. Jemand zum Beispiel, der etwas verkauft, ist ein Verkäufer. Jemand, der andere berät, ist ein Berater. Und jemand, der andere führt, ist ein
Ein Chimmy.
Das finde ich gut, ja. Das heißt, wir hängen in Deutschland beim Thema Führung schon alleine bei der Bezeichnung der Rolle. Ja, wenn man im Ausland ist, die Schweizer, die haben kein Problem damit, Führer zu sagen. Aber in Deutschland tun wir uns da eben schwer, weil der Begriff für einige doch kontaminiert ist. In Wortzusammensetzung ist kein Problem. Spielführer, Mannschaftsführer, Schichtführer, bla bla bla, das ist alles easy. Aber so in der Reihenform tun wir uns schwer. Dann umschreiben wir das mit Leader oder Führungskraft und so.
Was sagt man denn zum Führerschein?
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, da hab ich noch gar nicht drüber gedacht. Ja. Oder gut, wenn man es weiblich macht, Führerin wäre auch in Ordnung. Mhm. Ich entscheide mich in meiner Arbeit für den Begriff Anführer. Das ist die kürzeste Silbe. Und erinnert auch an das Archaische, wo wir herkommen, 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Wir waren in Clans unterwegs, in der Steppe, und es ging wirklich um Leben und Tod.
Aber sind einige Leute immer noch in Clans unterwegs?
Ja, das stimmt. Aber für mich ist Clan was Positives. Das will ich mir von unseren Freunden aus den Banden nicht klauen lassen. Und insofern, du hast ja auch schon mehrfach jetzt erwähnt, es gehört Mut dazu. Man muss auch Entscheidungen treffen. Man muss auch mal sagen, wo man hin will und was sind die Leitplanken, also Werte. Und dann aber auch konsequent sein, wenn jemand sich nicht dran hält und nicht nur sagen, ja, die Person macht es nicht, aber ich lasse es zu. Mhm. Weil wenn man es zulässt, ist man ja selber Mitverursacher. Also es gehört schon auch eine gewisse Kernigkeit dazu, ohne dass man jetzt sich aufspielt, als wäre man der Tango Django und Befehl und Gehorsam reinprügelt, sondern es ist ja eine, ich sag mal, eine Kunst auch, dass man eine Persönlichkeit ist, wo andere Bock haben, sich führen zu lassen. Und wenn du jetzt mal an den Chimmy denkst, den hast du ja jetzt als Begriff bezeichnet, was zeichnet denn dich als Anführer aus? Was, wenn ich hier durch die Mannschaft jetzt laufen würde, was denkst du denn, was würden die mir zurufen, wie du sie führst?
Ich hoffe, dass die dir zurufen würden, dass ich sie gut, ehrlich führe. Und auch ich verlange von keinem meiner Leute etwas, wo ich selber nicht bereit bin, es selbst zu tun. Ich bin jeden, das kann ich ruhig sagen, ich bin jeden Morgen, stehe ich um 5 Uhr auf und bin um 5:30 in der Firma. Jeden Morgen, auch samstags. Und auch sonntags, wenn hier gearbeitet wird. Sonntags nehme ich mir das Recht tatsächlich als Inhaber des Unternehmens dann auch raus, mal ein bisschen länger liegen zu bleiben, mit meiner Frau zu frühstücken und mit meinen Schwiegereltern. Aber ansonsten bin ich für die Leute da. Die können mich jederzeit ansprechen. Und ja, ich denke, dass ich nicht der klassische Chef bin, von oben nach unten guckend und keine Ahnung von der Materie zu haben, sondern ich kann mit denen über alles mitsprechen. Wenn sie ein Problem haben, dann helfe ich sogar bei der Lösung. Und ja, und ich bin mit der Speerspitze auch ganz weit vorne, logischerweise. Also ich glaube schon, dass meine Jungs, sage ich mal jetzt so, und dass die sehen, dass ich für die da bin und dass ich tatsächlich von denen nichts verlange, wo ich selber nicht bereit bin, es selber zu tun.
Wie stehst du zu dem Gedanken, wer viel fordert, muss auch viel leisten?
Ja, also ich fordere viel und ich leiste selber auch viel und das ist völlig in Ordnung. Ich kann nicht Wasser predigen und Wein saufen. Mhm. Das mache ich nicht. Entweder trinken wir dann alle Wein oder Champagner oder wir trinken alle Wasser.
Ich habe noch eine Geschichte über dich gehört. Wenn Schimmi die Wahl hat, eine Woche irgendeinen Urlaub, den er sich wünscht und er muss nichts bezahlen, kriegt ihn quasi geschenkt, oder eine Woche hier in der Produktion arbeiten. Was denkst du? Wie geht die Geschichte weiter?
Wo hast du das denn gehört?
Ja, also verrate ich nicht. Quellen sind immer geheim. Was wird Schimmi wählen? Was denkst du, was erzählen die Leute?
Ich bin da total ausgeprägt, was ich, also ich muss weg sein, ich muss aus Deutschland raus sein, um dann nicht in der Produktion zu sein, tatsächlich. Aber sobald ich hier, ich habe noch nie einen Tag Urlaub gemacht, bin zu Hause geblieben, ohne dass ich in der Produktion war. Also ich kenne das gar nicht so, dass ich mal sage, ey, ich bleibe mal 2-3 Tage zu Hause, mach Urlaub, dann muss ich aus Deutschland raus sein. Ansonsten bin ich in der Produktion. Um deine Frage zu beantworten, ich bin dann tatsächlich eher in der Produktion, wobei ich auch gerne Urlaub mache. Also mit meiner Frau, wir haben ein Haus in Spanien und tatsächlich war ich jetzt mit meiner Frau 2 Jahre nicht mehr da. Und das wird jetzt auch
an der Zeit. Kriegst du ein schlechtes Gewissen.
Ja, total, total, weil wir da selber schon drüber gesprochen haben und gesagt haben, wir müssen da mal hin, um nach den Rechten auch mal zu schauen. Und ich bin nicht nur mit meiner Frau verheiratet, ich bin auch mit dem Unternehmen verheiratet, tatsächlich.
Wenn du so auf deinen bisherigen Lebensweg schaust, gibt es da eine Entscheidung, die du heute nicht mehr so treffen würdest, sondern lieber anders?
Ja, es ist eine gute Frage, aber tatsächlich würde ich, klar, gab es auch Fehler in meinem Leben, die ich gemacht habe, nur die gehören zum Leben dazu. Weil perfekt, wenn ich nie auf die Fresse gefallen wäre, hätte ich nicht gelernt, auch aufzustehen. Und von daher bin ich schon hier und da auch mal gestolpert und bin auch auf die Fresse gefallen. Und toi, 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 bis jetzt würde ich sagen, ich hätte genau so alles auch so gemacht. Und ich bin, abgesehen davon, dass ich ein glücklicher Ehemann bin ich auch ein glücklicher Vater und auch ein sehr, sehr glücklicher Großvater. Also habe hier ein Unternehmen, was mir immer noch so viel Spaß macht, dass wir jeden Tag begeistern, unsere Kunden begeistern können. Und vielleicht lehne ich mich irgendwann mal doch zurück und sage, jetzt lasse ich doch andere ran. Also das dauert vielleicht noch so 10, 15 Jahre, hoffe ich. Ich würde sagen, hoffentlich lässt der liebe Gott, gibt mir noch wirklich so die Kraft und auch so, dass ich gesund bleibe mit meinem gesamten Umfeld und dass ich mutig genug weiterhin noch viele mutige Entscheidungen treffen kann.
Ja, es ist ja nicht selbstverständlich, auch wenn wir es immer so als selbstverständlich nehmen, dass wir leben zum Beispiel oder gesund sind. Ich habe während des Studiums einen sehr guten Freund in den Tod begleitet, der ist mit 25 gestorben, ich selber.
Ich tatsächlich auch.
Ja, dann weißt du, was das heißt. Ne? Aber interessant finde ich, wenn man so einen Schock hat und sieht, dass Lebenszeit endlich ist, das heißt noch lange nicht, wenn man das so unmittelbar bei jemand anderem erlebt, dass man selber auch das kapiert. Ich selber hatte dann die Diagnose Krebs bei mir mal. Und das hat mir erst den Tritt in den Hintern gegeben, auch wirklich sorgsam mit meiner Zeit umzugehen und auch eine Klarheit zum Beispiel für mich zu entwickeln, dass wenn mein Rat nicht gewünscht ist, ich mich nicht anbiete, sondern dann stehe ich auf und gehe woanders hin. Also ein Rückgrat zu halten haben. Und das klang vorhin für mich am Anfang des Gesprächs auch raus, dass ich den Eindruck habe, so wie du hier bist, was du erzählst, wie du mir die Firma gezeigt hast, dass es dir auch gar nicht darum geht, anderen was zu beweisen, sondern vor allen Dingen dir selber so geradlinig deinen Weg zu gehen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich komme mit mir klar, ich bin für mich im Reinen und habe ein gutes Gewissen mit mir selbst. Und wenn das eben nicht selbstverständlich ist, dass wir lange leben und erst recht nicht gesund sind, sondern das vielleicht sogar die Ausnahme ist, was machst du denn bei dem hohen Leistungspensum, was du hast, um dich persönlich selbst mental und körperlich fit zu halten?
Also erstmal ist es definitiv nicht selbstverständlich, dass wir gesund und fröhlich und weiter noch durch die Welt laufen können, logischerweise. Da müssen wir natürlich sehr viel für tun. Und wie du gerade gesagt hast, du hast einen Freund in den Tod begleitet. Ich tatsächlich habe es auch schon gemacht. Ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Und ich persönlich für mich habe natürlich, ich rauche nicht, trinke selten Alkohol. Klar, wenn wir so ein Feiern haben, dann feiere ich auch mal. Aber ernähre mich gesund, mache recht viel Sport, gehe mindestens 3-mal die Woche in die Sauna. Mhm. Und
was, finnische Sauna?
Ja.
90 Grad oder
ja,
was?
Ja, mhm. Ja, geht sogar auf über 100, glaube ich sogar. Aber
mehr, als
90, mehr als 90 habe ich mich noch nicht getraut. Aber das mache ich aber schon seit vielen, vielen Jahren. Und versuche natürlich auch, mich wirklich im positiven Umfeld abzugeben. Ich mag das nicht. Ich habe auch Freunde deswegen auch schon verloren, beziehungsweise nicht verloren, sogar die Freundschaft gekündigt, weil ich einfach dieses ganze Negative um mich herum. Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich sage, ey, weißt du was, das brauche ich alles gar nicht. Und dieses ganze Negative, das macht jemanden krank. Das ist wie wenn du einen faulen Apfel im Korb hast und dann macht ein fauler Apfel
versorgt
macht
die
alles, anderen gesunden Äpfel auch faul. Und wenn du dich mit positiven Menschen umgibst, dann bleibst du positiv. Aber gibst du dich mit negativen Menschen, dann wirst du selber auch negativ. Und da gucke ich, dass ich das total vermeide. Also ich habe ein gutes Umfeld tatsächlich und wir sind auch nicht immer einer Meinung, dann wird auch diskutiert, aber das ist dann auch so, wird auch kontrovers, aber jeder versteht sich und
man kann es auch mal so stehen lassen.
Genau, und ich will auch nicht meine Meinung, die ich natürlich habe, und ich bin auch sehr geprägt, auch mal dann auch vielleicht nicht loszulassen und zu sagen, ey, aber ich akzeptiere auch andere Meinungen und trotzdem möchte ich einfach nicht, wenn ich mir jeden Tag so gejaule und gejammere und deswegen kam ich auch gerade auf Deutschland, wie schlecht alles in Deutschland ist, so schlecht ist es hier gar nicht. Also ab und zu ist das Wetter schlecht, aber ansonsten bin ich äußerst gerne und lebe auch gerne hier und gebe mich gerne mit Menschen ab, die mein Mindset haben und die Vision haben, die nach vorne schauen, die mutig sind, die glücklich sind. Und das macht mich dann auch natürlich glücklich und auch, glaube ich, gesund.
Ja, das ist so dieser Ruck, den wir in diesem Land brauchen, ne? Dass unabhängig von den Rahmenbedingungen wir einfach aufstehen und sagen, komm, dann gucken wir jetzt ins Positive und sehen zu, dass wir in eine Richtung marschieren, die gut ist für das Land. Also das ist so die mentale Hygiene, sage ich mal. Sport hast du gesagt, machst du? 3-mal die Woche hast du gesagt? Was machst du?
Nee, habe ich nicht oder gesagt. Ich gehe mindestens 3-mal die Woche in die Sauna. Aber
Sauna,
ich mache 5-mal die Woche Sport. Mhm. Ist für mich natürlich sehr einfach. Wir haben das Privileg, hier unten im Showroom zu trainieren. An den besten Geräten der Welt.
Mit Seele.
Und mit Seele, ja. Und ich habe zu Hause auch ein ziemlich großes Home-Gym, wobei ich da wirklich selten bin, aber wenn es nicht hier ist, dann trainiere ich dann auch zu Hause.
Also 5-mal die Woche Krafttraining?
Ja. Mhm. Also Kraft und Ausdauer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss natürlich wieder ein bisschen mehr Ausdauer machen, weil ich wurde am Knie operiert. Ich habe eine Teilprothese im Knie und eine alte Football-Verletzung. Mhm. Und irgendwann muss ich es dann doch machen lassen. Also ich bin da gerade wieder am Aufbauen und muss schauen, ich bin früher sehr viel gejoggt auch. Und da muss ich mal schauen, dass ich das auch wieder hinbekomme. Wenn nicht, fahre ich dann demnächst Fahrrad.
Ja. Nur Muckis reicht nicht, weil wir auch noch die Treppe hochkommen, ohne aus Atem zu geraten.
Das stimmt. Aber Muckis ist schon sehr, sehr wichtig.
Ja. Also. Absolut. Welche Rolle spielt Liebe und deine Frau in deinem Leben?
Die größte, weil durch unsere Liebe ist unser Sohn entstanden. Also das ist für mich Liebe, Familie, für mich das Wichtigste. Also Familie und logischerweise die Liebe zu meiner Familie, das Wichtigste in meinem Leben.
Und wenn du so viel Zeit mit Arbeit verbringst, du hast gesagt, du bist mit der Firma und mit deiner Frau verheiratet, macht deine Frau sich bemerkbar, wenn es dann zu viel wird?
Nein, meine Frau, die kennt mich gar nicht anders. Also auch das kann meine Frau auch bestätigen, als ich normaler Arbeiter hier bei Jum 80 war, habe ich auch schon sehr viel gearbeitet. Nicht weniger als jetzt, und sie hat mich genauso kennengelernt und ich hab da wirklich eine Frau an meiner Seite, die, ich glaube, eine verständnisvollere Frau gibt's gar nicht. Also die ist da, die lässt mich dann auch machen. Also ich habe keine nörgelige, also ohne meine Frau wäre ich auch mit Sicherheit nicht da, wo ich heute bin. Wenn ich eine nörgelnde Frau zu Hause hätte.
Wäre schwierig.
Ja, unmöglich.
Und wenn du so in die Zukunft guckst, was wünschst du dir denn für Jum 80, für deine Mitarbeiter und für dich persönlich?
Naja, die Zukunft, ich kann ja auch nicht so weit in die Zukunft gucken, ne? Oder sagen wir mal so, natürlich könnten wir weit und können auch träumen, aber all die Jahre, die letzten 5 Jahre haben uns ja auch gezeigt, dass es dann natürlich auch ein paar Umstände gibt, wie Corona, wie Kriege und so weiter und so fort. Also ich würde mir wünschen tatsächlich, dass wir auch absolut unabhängig werden. Damit meine ich, dass wir weiterhin wachsen, dass das Jum 80 größer wird, dass wir hier am Standort viel sicherer auch durch die Politik mit Energie und mit allem drum und dran, dass die Arbeitsplätze gesichert sind. Und für meine Mitarbeiter, dass die natürlich, die verdienen alle einen Euro mehr, als sie wirklich brauchen. Also da sorgen wir auch für. Und dann was wünsche ich mir noch für Jum 80, dass wir, ja, das ist eigentlich, ja, noch besser läuft, als ohne ihn schon läuft, will ich gar nicht sagen, aber dass es auf keinen Fall schlechter laufen sollte. Also, kann ich das so sagen, so stehen lassen?
Ich denke, ja. Der Anspruch ist ja klar, ihr hört nicht auf zu begeistern.
Genau, wir hören nicht auf zu begeistern und ich möchte einfach nur so eine Form von Sicherheit, dass uns nicht irgendwann die Kosten, die Nebenkosten so explodieren, dass es gar nicht mehr bezahlbar ist. Das wollte ich eigentlich gerade zum Ausdruck bringen.
Ja, Sicherheit ist sicherlich das, was die meisten Menschen sich wünschen. Das Widersprüchliche und gleichzeitig auch Faszinierende finde ich, wenn man ein Leben in Sicherheit will und man deswegen immer die sicherste Option wählt, die einem das Leben gerade anbietet, dann landet man nicht in Sicherheit, sondern in absoluter Angst. Mhm. Weil man ja gar nicht mehr gewohnt ist, außerhalb der Komfortzone in den Schmerz zu gehen, sich mal blaue Flecken zu holen, sondern man ist immer vorsichtig und angstgetrieben. Das heißt, es ist genau andersrum. Und das ist dann vielleicht auch der Schluss oder der Schulterschluss zum Beginn unseres Gesprächs. Da hatte ich dich ja gefragt, was verstehst du unter Mut? Wenn ich ein sicheres Leben haben will, dann muss ich immer in die Ungewissheit gehen, immer in die Unsicherheit gehen. Weil da werde ich als Mensch gefordert. Mhm. Das ist wie hier bei euren Maschinen. Ich gehe ja nicht an eine Maschine mit 0 Kilo Gewicht, sondern ich lege ja bewusst Widerstand drauf, weil der Mensch am Widerstand wächst. Und der Widerstand für uns als Persönlichkeit ist eben genau die Ungewissheit, der Schmerz, auch die schlechten Erfahrungen, die man sammelt, wenn man noch nicht weiß, wie es geht, die Fehler, die man macht, die Rückschläge, die man erleidet. All das lässt dich ja als Persönlichkeit reifen, stärker werden, sodass, wenn du immer wieder in die Unsicherheit gehst, aufgrund deiner Reifung, am Ende das Leben dir Sicherheit bietet. Und deswegen ist es genau der richtige Weg, immer aufzubrechen, immer wieder was Neues zu wagen und eben nicht in die Deckung gehen, zu zögern das und so, sondern immer wieder zu sagen, komm, wir müssen aufbrechen ins Ungewisse.
Das haben wir definitiv niemals so gemacht. Kann ich dir Beispiele nennen? In der schwierigsten Phase, als alles zu war, als alle Studios dicht gemacht haben, als um uns herum alle Firmen zu hatten.
Dann Corona.
Zu Corona-Zeit habe ich angefangen zu investieren. Da habe ich gesagt, so jetzt erst recht, weil ich habe dann tatsächlich, wir haben bestellt, erstmal waren natürlich auch Firmen, die unsere Anlagen gebaut und verkauft haben. Es gab gute Angebote für CNC-Drehbänke oder die CNC-große Säge, dieser Vollautomat, den wir da haben. Die waren sehr günstig. Sehr günstig, meine ich, haben trotzdem 300.000 Euro gekostet.
Klar.
Zur Hälfte des Preises. Und da habe ich angefangen zu investieren in der schwierigsten Zeit. Also Angst ist etwas. Klar, da geht man in Deckung, da geht man in Sicherheit. Wenn wir Angst gehabt hätten, hätten wir auch zur Corona-Zeit gesagt, okay, komm, die fahren hier in Deutschland, die packen wir mal jetzt ein und produzieren im Ausland. Und wir haben gesagt, jetzt erst recht, ohne wirklich zu wissen. Ich wusste natürlich, klar, oder ich wusste gar nichts, aber ich hatte die Hoffnung, dass wenn irgendwann Corona zu Ende ist, und ich habe gedacht, selber zu mir auch gesagt, ich kann jetzt nichts dafür, für das, was jetzt hier passiert. Aber was für eine Wahl hatte ich? Entweder gehen wir in Deckung und wir schließen hier den Laden und versucht wirklich so den geringstmöglichen Schaden zu erleiden. Oder ich sag Visier nach oben und volle Deckung, Vollgas. Und wir haben zur schwierigsten Zeit, kam Rainer Schaller auf mich zu und hat gesagt, komm, ich habe gerade Goldstream gekauft, wie sieht's aus, sollen wir die
Reise nicht? Rainer Schaller ist Gründer von McFit.
Gründer von McFit, genau. Mhm. Wie sieht's aus, sollen wir die Reise in die USA machen, gemeinsam? Und ich gesagt, okay, alles klar, Vollgas. Und so sind wir genau zur Corona-Zeit, als alle anderen um uns herum nichts zu tun hatten, haben wir hier, ich glaube, 180 Container haben wir in die USA geschickt.
Also Wahnsinn. Wir
haben jeden Samstag, jeden Sonntag Geräte gebaut. Die Produktion stand auf Volldampf.
Gelsenkirchen glühte.
Sowas von. Ja, also Angst ist das nicht. Es ist sich ein bisschen sicher zu fühlen, ist, glaube ich, nicht unbedingt auch mit Angst geprägt. Und Angst brauchen wir auch nicht zu haben. Ich meinte das auch gerade so ein bisschen, weil man weiß nicht, was in der Politik mit den Kosten, die explodieren ja. Manchmal sind es dann die Strompreise, die Gaspreise. Und wir haben hier alles. Wir haben Gas, wir haben Strom, wir haben
volles Rohr, ja.
Volles Rohr. Und du hast ja gesehen, selbst unsere Rohre, die Rohre, wo unsere Maschinen von gefertigt werden, selbst die werden in Deutschland hergestellt, selbst die in der Herstellung, wenn die Nebenkosten explodieren, dann kostet so ein Meter Rohr nicht gleich 12 Euro, sondern 20 Euro. Und wir können.
Ihr importiert auch keine Zuliefermaterialien. Aha, alles so gut, es geht aus Deutschland.
Wir können nicht eins zu eins, immer wenn es Preisschwankungen gibt, das auch direkt beim Kunden ablegen. Das macht der Kunde natürlich auch nicht mit.
Absolut. Ja, Shimi, das ist spannend und vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben, in deine Sicht als Anführer auf die Dinge und auch die Geschichte und was du hier mit Gym 80 machst und vorhast, dass auch Geräte eine Seele haben können, dass Zufriedenheit nicht reicht, sondern Kunden begeistern, dass man damit nie fertig ist. Ich verstehe jetzt auch, dass man, oder für mich ist das nachvollziehbar, dass du von Familie sprichst, weil wenn du das tust im beruflichen Kontext, dann musst du halt auch abliefern. Also man kann nicht von Familie sprechen und sich dann verhalten, als wäre es eine Zweckgemeinschaft, sondern wer viel fordert, muss halt auch viel leisten. Ich finde, das bringst du hier. Und ja, jetzt ist ja auch dein Sohn mit hier in der Firma. Ihr werdet noch einige Jahre gemeinsam arbeiten. Ist auch ein cooler Typ, habe ich vorhin kennengelernt.
Abgesehen, dass mein Sohn hier ist, sind noch zwei Neffen von mir hier.
Aha.
Und meine Nichte ist noch hier. Also es ist schon ein Familienbetrieb. Mein Bruder arbeitet hier.
Super, ja. Wenn du jetzt mal an die Leute denkst, die das hier hören und einfach mal dich von Mensch zu Mensch an die Leute wendest, im Sinne von Leben soll ja nicht nur erfolgreich sein, sondern auch erfüllend. Was ist denn eine Sache, die du uns allen wünschst oder vielleicht auch als anspruchsvoll, liebevollen Appell mitgibst?
Naja, vielleicht nicht immer alles ganz so ernst nehmen, ne? Und wirklich einfach mal Deutschland jetzt nicht immer so zu sehen, als wäre hier alles schlecht. Hier ist definitiv nicht alles schlecht. Und ich finde sogar, wir sind hier in einem sehr sicheren Land. Und ich persönlich fühle mich hier sehr, sehr gut aufgehoben. Und das über Jahrzehnte. Und mal einfach fünfe gerade sein lassen. Und wirklich nicht alles so schlecht zu sehen, wie es wirklich dann auch ist. Oder also ein bisschen positiver ins Leben.
Super, Jimmy. Vielen Dank.
Danke dir für die Einladung.
Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst bei Mutmenschen. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Jeder Klick, jede Bewertung und jeder neue Follower helfen, dass Mutmenschen noch mehr Hörer erreicht. Vielen Dank dafür. Und wenn du weiteres Futter für Geist und Seele suchst, schau doch gerne mal in meine Bücher, überall im Handel erhältlich. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.